Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst startet der neue dreiteilige Live-Online-Kurs Praxissteuern mit System. Dieser Qualitätsmanagement-Kurs ist für PraxisinhaberInnen und PraxismanagerInnen, die ihre Praxis sicher, effizient und zukunftsfähig aufstellen wollen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group, ihrem Personaldienstleister im Gesundheitswesen. Sie sind schon lange in der Urologie tätig und haben Lust auf berufliche Abwechslung oder Interesse an einer neuen festen Stelle? Dann schauen Sie kurz in die Shownotes. Die Hire a Doctor Group vermittelt flexible, gut bezahlte Einsätze in Krankenhäusern und Praxen und besetzt Fach- und Führungspositionen für Kliniken. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Niklas von Landenberg zum Thema Erkrankungen der Prostata.
Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich über jeden, der jetzt heute nochmal zugeschaltet hat und sich diesen Podcast anhört. Es geht heute um ein großes Thema aus dem Bereich der Urologie. Und passend dazu ist Nikolas von Landenberg wieder zu Gast bei uns. Vielen Dank, Nico, dass du dir heute nochmal Zeit genommen hast.
Ja, Kai, danke wieder für die Einladung. Freut mich immer dabei zu sein.
Das ist wirklich schön, mit dir sprechen zu können. Also, dass du mir als Neurologen urologische Themen beibringst, sozusagen, das ist eine gute Sache. Und ich bin mir sicher, dass auch viele andere, die jetzt zuhören, profitieren werden. Es ist so, dass wir heute ein großes Thema aus der Urologie anpacken wollen, nämlich das Thema Prostata und deren Erkrankungsbilder. Du hast es gerade schon gesagt im Vorgespräch, das ist ein Riesenbereich, gutartige Erkrankungen, bösartige Erkrankungen, alleine der Bereich Prostatakarzinom, das ist ja riesengroß, ändert sich dauernd, sehr dynamisches Feld. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal in diese klassische Vorsorgesituation reinstarten. Angenommen, ich wäre jetzt ein Ende 40-jähriger Mann, was gar nicht so weit von mir entfernt ist tatsächlich. Und ich hätte von meinen Kollegen gehört, Mensch, das ist die Zeit, wo man mal zum Urologen gehen sollte, um sich die Prostata untersuchen zu lassen. Lass uns da mal gedanklich reingehen in diese Situation. Vielleicht kannst du uns aber auch als erstes nochmal reinnehmen in dieses Thema Prostata-Anatomie, Funktion. Was macht die Prostata? Warum haben wir die überhaupt? Und wo ist die gelegen? Und so weiter und so weiter.
Ja, sehr. Also Prostata, das ist ja eigentlich das urologische Thema. Das urologische Themengebiet. Und wie du gerade schon gesagt hast, da ändert sich sehr viel. Hat sich jetzt erst Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres was geändert in der Vorsorge von den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Urologie her. Es passiert in der Diagnostik viel, es passiert in Therapie viel. Also bei jedem großen Kongress kann man wirklich sagen, gehen die Leute mit einer neuen Take-Home-Message nach Hause, weil wieder ein neuer Therapiepfad einmal dazugekommen ist. Prostata, wenn man das hört, denkt man zu Beginn immer an zwei Sachen. Das eine ist entweder eine gutartige Vergrößerung oder das andere ist halt was Bösartiges. So, natürlich erstmal, was ist überhaupt die Prostata? Wie hat eine Prostata? Also eine Prostata haben Männer, ja, die ist circa knapp 3 bis 4 Zentimeter breit und 3 Zentimeter hoch und wiegt bei jungen Erwachsenen, also so wie bei uns beiden das natürlich ist, ungefähr 20 Gramm, wird aber natürlich im Alter so ein bisschen mehr. Von der Größe ungefähr so walnuss groß und anatomisch gelegen liegt die quasi direkt unter der Harnblase und auf dem Rektum. Ne? Und man kann sagen, dass die Prostata einmal die Harnröhre einmal umschließt und der Urin fließt von der Blase durch die Prostata und dann in die Harnröhre einmal rein. Ja? Vom Aufbau her, vom Anatomischen, du hast gibt es quasi grob gesehen 3 Zonen. Du hast die sogenannte periphere Zone, das ist die äußere Zone einmal. Ja? In der die macht ungefähr 70% der Prostata aus. Das ist auch die Zone, wo man vor allem wo sich ein Prostatakrebs befindet. Das heißt, man kennt das ja noch, in der Vorsorge diese digital-rektale Untersuchung, ne, also den Finger im Po, große Hafenrundfahrt, genau, Finger im Po. Das ist das, was man da eigentlich kennt, weil man vor allem Prostatatumore in der äußeren, in der peripheren Zone einmal tasten kann. Dann gibt es die sogenannte zentrale Zone, das macht knapp 20% aus. Das ist der Teil, der einmal um die Samenleiter geht. Die Samenleiter gehen ja vom Hoden einmal durch den Leistenkanal in die Prostata einmal rein. Und dann gibt es noch die sogenannte Transitionszone. Das ist die Zone, die innen in der Prostata ist, ja, quasi die Harnröhre umschließt. Und das ist einmal der Teil der Prostata, der sich bemerkbar macht, wenn er zu groß wird, wenn man Probleme vom Wasserlassen hat, wo sich die sogenannte gutartige Prostatavergrößerung einmal, was sich dahinter einmal verbirgt. Ja, so ist der anatomische Aufbau. Die Prostata besteht einmal aus Drüsengewebe, Muskelgewebe und Bindegewebe. Ganz klassisches Organ. Jetzt natürlich, was ist die Funktion der Prostata? Wenn du die alten Leute fragst, die sagen nur, die Prostata-Hauptfunktion ist, mir Beschwerden beim Wasserlassen zu machen, dass ich nachts zum Wasser, zum Pinkeln aufstehen muss. Aber eigentlich ist die Hauptaufgabe der Prostata, ein Prostatasekret einmal herzustellen. So, dieses Prostatasekret macht nur 20-30% der Samenflüssigkeit aus und sorgt einmal dafür, dass Spermien ernährt werden, dass die einmal geschützt werden vor dem alkalischen Milieu der Scheide, dass die Spermien besser beweglich sind und dass das Sperma einmal verflüssigt wird. Das heißt, dass die alles dafür sorgt, dass eine Fortpflanzung die Chancen dafür einmal steigen. Das ist so grob gesehen der Aufbau und die Funktion der Prostata.
Darf ich einmal nachfragen? Du hast gesagt, dass der Urin sozusagen aus der Blase durch die Prostata in die Harnröhre fließt. Bedeutet das, dass sozusagen die Harnröhre durch die Prostata läuft? Oder, wie muss ich mir das vorstellen?
Kann man sich so grob vorstellen einmal. Dass, man kann sich die Prostata vorstellen, wenn du eine Orange zum Beispiel hast. Ne? Und eine Orange hast du oben noch so einen Stiel dran. Und der Stiel geht quasi die Harnröhre weiter und das andere von der Orange, da geht die Blase einmal dran. Das heißt, der Urin geht dann quasi über den unteren Teil der Orange, durch die Orange einmal durch, über den Stiel, dann einmal in die Harnröhre rein. Ja, und grob gesehen finde ich immer zu sagen, dass die Harnröhre, die prostatische Harnröhre, ist quasi ein Teil von der Prostata.
Und die zweite Nachfrage, die ich habe, für das Wasserlassen an sich, hat die Prostata da eigentlich keine sinnvolle Funktion? Also habe ich das richtig verstanden, dass die Prostata eigentlich nur dafür da ist, um die Fortpflanzung zu
unterstützen.
Ja, möglich zu machen?
Ja. Ja, das ist so. Also das ist, ist die Hauptfunktion von der Prostata. Und beim Wasserlassen ist es halt einfach so, wie ich gesagt habe, diese einen Zone in der Transitionszone, wenn die zu groß wird, also wenn die Teile der Prostata zu groß werden, dann drücken die nach innen einmal auf die Harnröhre drauf und dadurch wird es erschwert vom Wasserlassen her. Er muss allerdings auch gucken, ich habe Patienten, die haben eine ausgemessene Prostata von knapp 150, 180 Gramm, also riesengroß, wahrscheinlich wie so eine kleine Kokosnuss. Die haben keine Probleme vom Wasserlassen, aber die lassen besser Wasser als ich, die müssen nachts nicht aufstehen, ne? Die haben wirklich einen guten Strahl und denen geht's gut. Und dann gibt's Patienten, die haben eine kleine Prostata, 30, 40 Gramm und das Gewebe wächst so nach innen auf die Harnröhre drauf, dass sie eben diese typischen Prostata-Beschwerden haben. Das heißt, nachts aufstehen zum Wasserlassen, häufiges Wasserlassen und einen abgeschwächten Harnstrahl und das Gefühl, die Blase nicht leer zu bekommen.
Warum wird die Prostata groß mit dem Alter?
Das ist so auf der einen Seite typisch fürs Alter. Die Prostata wächst halt einfach mit. Und es ist auch eine hormonelle Sache, dass sie dadurch auch nochmal getriggert wird, einmal zu wachsen. Ja, aber es gibt Patienten, die haben ihr ganzes Leben lang eine kleine Prostata. Aber bei den meisten ist es wirklich so, dass die im Alter einfach größer wird. Das ist das ganz normale Wachstum der Prostata. Aber es gibt da wirklich, es ist Open End, es ist genug Platz, dass sie wachsen kann. Und man kann nicht sagen, okay, maximale Prostatavolumen ist jetzt beim 80-Jährigen 50 Gramm und wächst nicht weiter. Das ist wirklich, the sky is the limit von der Größe her.
Bevor wir jetzt in dieses konkrete Beispiel reinstarten, ne? Gib uns noch mal kurz einen Überblick über die möglichen Erkrankungsbilder, die du als Urologe in deiner Praxis siehst. Also was kann da passieren in der Prostata?
Also die drei häufigsten Sachen, die wir Urologen in der Praxis sehen, sind einmal die sogenannte gutartige Vergrößerung der Prostata. Wobei ich mich mit diesem Begriff immer so ein bisschen schwer tun, weil eine gutartige Vergrößerung ist ja eigentlich ein pathologisches Ergebnis. Naja, das heißt, der Pathologe sagt, ob irgendwas gutartig vergrößert ist. Also so spreche ich immer gerne von einer Vergrößerung der Prostata. Man sagt heutzutage sogar eher so die Symptomatik der BPS, benignes Prostata-Syndrom, das heißt, oder LUTS, Lower Urinary Tract Symptomatic, also häufiges Wasserlassen, nachts einmal aufstehen, abgeschwächter Harnstrahl. Dann kann es natürlich zu einer Entzündung der Prostata kommen. Ja, das heißt, Bakterien können sich da einnisten. Das ist bei Männern ein Notfall. Da kann man auch dran versterben, wenn das nicht rechtzeitig therapiert wird. Ja. Das basiert in der Regel immer darauf, wenn die Patienten Probleme vom Wasserlassen haben. Das heißt, die Blase wird nicht ganz leer. Bakterien, in den meisten Fällen E. coli, bleibt zurück. Oder man hat die Harnröhre hoch, geht dann in die Prostata rein. Die Prostata ist wie ein Schwamm. Das saugt einmal alles auf. Und dann kann sich die Infektion einmal in der Prostata einmal einnisten. Und natürlich, ein ganz großes Thema ist das Thema Prostatakarzinom. Da sind in der Regel so knapp 75.000 Patienten, die daran einmal pro Jahr erkranken.
Also ein riesengroßes Feld.
Ja.
Warum sollen Männer Ende 40, du hast gerade vorher schon gesagt, auch in manchen Situationen früher, warum sollen die zur Vorsorgeuntersuchung kommen?
Es geht vor allem darum, beim Erstkontakt den sogenannten PSA-Wert, dieses prostataspezifische Antigen, einmal zu bestimmen. Das ist einfach PSA, das ist eigentlich eine Serinprotease und die sorgt einfach eigentlich dafür, die Samenflüssigkeit im Ejakulat zu verflüssigen. So, und diese Serinprotease, die wird gebildet bei einer gutartigen Vergrößerung, die wird gebildet einmal bei einer Entzündung, die wird allerdings auch gebildet, wenn man bösartige Zellen, Prostatakrebs einmal hat. Der Gedanke dahinter ist einfach, relativ früh mal so einen Baseline-PSA-Wert zu messen, um dann, je nachdem, wie groß der PSA-Wert ist, je nachdem, wie groß die Prostata ist, in bestimmt definierten Abständen den PSA-Wert nochmal zu messen, um dann zu gucken, ob da Dynamik einmal drinnen ist. Man muss sich das so vorstellen, bei einer gutartigen Vergrößerung ist zum Beispiel entweder der PSA-Wert immer unauffällig, immer unter 3, immer unter 4 oder direkt höher angesetzt, 8, 9, 10, aber stabil. Ne? Aber stabil. Bei einer Entzündung ist das so, der Wert, der ist relativ stark oben. Durch die Entzündung wird viel produziert, aber fällt natürlich durch eine antibiotische Therapie im Laufe der Zeit, fällt der Wert einmal ab. Und beim Prostatakrebs ist es so, dass der PSA-Wert einmal ansteigt. Das heißt, es ist wichtig, zu fest definierten Zeitpunkten diesen PSA-Wert einmal zu bestimmen, um dann über den Lauf der Zeit zu schauen, wie verhält sich der PSA-Wert einmal. Mhm.
Immer mit dem Ziel, ein Prostatakarzinom möglichst schnell zu identifizieren und
richtig,
zu behandeln.
Ja. Genau, wenn das Risiko besteht, dass man eins hat, genau.
Das heißt, eine Take-Home-Message ist auf jeden Fall jetzt für die nicht-urologischen Menschen, die zuhören, also urologisch vorgebildeten Menschen, die zuhören, ein PSA-Wert hilft mir wahrscheinlich gar nicht so, sondern es ist immer wichtig, zu fest definierten Zeitpunkten Verlaufskontrollen zu machen.
Richtig, genau. Also wenn man zum Beispiel den PSA-Wert einmal bestimmt und der Wert ist, sagen wir mal, bei kleiner 1, ne, also extrem niedrig, dann hat man ein paar Jahre Zeit, den nächsten einmal zu bestimmen. Ne, wenn man jung ist, weil man halt einfach weiß, dass das Risiko in den nächsten 3 bis 5 Jahren ein Prostatakarzinom zu bekommen, ein signifikantes Prostatakarzinom zu bekommen, einfach super gering ist. Drum erstmal einen Basiswert machen und abhängig davon kann man entscheiden, wann man dann die nächsten Kontrollen macht.
Und die vorhin schon angesprochene digitale rektale Untersuchung, spielt die bei so einem Erstkontakt, beim Screening sozusagen auch noch eine Rolle oder ist das gar nicht mehr so wichtig?
Also so teils. Der Vorteil ist natürlich bei digitalen rektalen Untersuchung, man kann nochmal begutachten den Analkanal, Hämorrhoiden vorhanden einmal. Man kann so die Größe ein bisschen begutachten, ne? Wie ist die verformt, ist die verhärtet, die Prostata oder nicht. Aber eigentlich ist es jetzt so, dass von der Vorsorge das primär eigentlich auf dem PSA-Wert basiert.
Und wenn jetzt diese digitale rektale Untersuchung und vielleicht auch der PSA-Wert auffällig wäre, würde man dann weitergehen? Wahrscheinlich schon. Also was wäre dann so der nächste, also was wäre der nächste diagnostische Schritt?
Also man muss jetzt mal gucken, wie groß ist die Prostata vom Ausmessen her. Das kann man einmal entweder über die Bauchdecke die Prostata einmal ausmessen oder natürlich über transrektal mit dem Ultraschallkopf einmal durch das Rektum. So. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine kleine Prostata haben, sagen wir mal 40, 30 Gramm, 40 Gramm, haben aber einen erhöhten Wert des PSA-Wertes, einmal 8, 9, 10. Und wir kontrollieren den Wert einmal und der ist immer noch erhöht oder ist angestiegen, ist der nächste diagnostische Schritt, dass man ein multiparametrisches MRT der Prostata macht. Ne? Früher war das so gewesen, erhöhter PSA-Wert, man hat gedacht, da könnte was Böses drin sein, man macht sofort eine Probe aus der Prostata, eine Probebiopsie, um zu schauen, ist der Prostatakrebs vorhanden. Aber heutzutage ist es so, dass man erstmal ein MRT der Prostata angedeihen lässt, um zu schauen, gibt es überhaupt auffällige Areale, gibt es überhaupt Regionen, die Hinweise geben, dass da irgendwas Böses sein kann oder nicht. Und wenn man ein auffälliges MRT hat, ne, dann kann man sich in Kombination mit dem PSA-Wert kann man berechnen, wie hoch das Risiko für einen Tumor ist und abhängig dann davon macht man dann eine Biopsie der Prostata.
Du hast gerade das MRT mit einem spezifischen Adjektiv versehen, das ich jetzt gerade nicht gekannt habe. Wie heißt diese MRT-Untersuchung?
Das multiparametrische MRT.
Aber das ist relativ neu mit dem MRT, oder? Also dass das sozusagen ein vorgeschalteter diagnostischer Schritt ist, oder?
Ja. Ja, also als ich das angefangen habe, in der Urologie zu arbeiten, vor 12 Jahren, da gab es das noch nicht wirklich. Da war das wirklich der Standard gewesen. Man hat einen erhöhten PSA-Wert, man hat vielleicht einen auffälligen Tastbefund, aber vor allem einen erhöhten PSA-Wert und hat dann eine Biopsie gemacht. Das ist erst jetzt im Laufe der Zeit ist das dazugekommen, weil man natürlich Biopsien vermeiden möchte. Ne? Weil natürlich Biopsien haben wieder Risiken. Wenn man transrektal schalten, Risiko für eine Infektion der Prostata. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, transperineal Prostata-Biopsien zu machen. Auch Risiken, um zum Beispiel die Harnröhre zu treffen bei der Biopsie. Der Gedanke ist halt einfach, dass man unnötige Biopsien einmal vermeidet. Ne?
Anhand der MRT-Befunde kannst du dann auch gezielt sozusagen diese Areale ansteuern? Ja.
Ja, also das muss man sagen, also das ist eine richtig, richtig tolle Sache. Also du hast die Möglichkeit, die MRT-Bilder und dann gleichzeitig bei der Biopsie Ultraschallbilder, ne, weil wenn du transperineal machst, verwendest du ja einen Ultraschall. Du kannst die Bilder wirklich übereinander legen. Ja, man kann sie wirklich millimetergenau gesteuert die auffälligen Areale einmal biopsieren. Das ist eine ganz tolle Sache, ist das. Also wenn du jetzt in der Prostata ein Areal hast, einmal von einem Zentimeter, hast du wirklich die Chance, millimetergenau MRT-gestützt und sonografisch gestützt diese Stelle einmal zu treffen.
Habe ich dich richtig verstanden? Also sozusagen gar nicht durch das Rektum selber, sondern durch das Perineum?
Richtig, genau. Früher hat man vor allem transrektal gestanzt. Aber mittlerweile geht man dazu über, vor allem transperineal die Stanzen einmal zu machen.
Und das machst du aber nicht in der Praxis?
Doch, kann man das auch machen. Klar, machen wir auch.
Das macht ihr auch. Und ihr habt sozusagen wie ein Navigationssystem. Das heißt, ihr habt die MRT-Bilder plus
genau.
Die Ultraschallbilder, die werden übereinander gelegt.
Genau, da gibt es spezielle Geräte von unterschiedlichen Firmen, deren Namen ich natürlich jetzt hier nicht nennen möchte.
Selbstverständlich nicht.
Nein, da kannst du einfach die MRT-Bilder einmal einspielen und kannst sie auf das Ultraschallgerät einmal legen, um dann wirklich genau diese Proben einmal zu nehmen. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, muss man sagen.
Das ist ja sehr faszinierend, finde ich, ja. Und das ist eine Sache, die in Lokalanästhesie gemacht wird, oder?
Ja. Kann man in Lokalanästhesie machen. Ne, das ist ganz fein. Man kann, lokaler Block wird gestochen. Ist natürlich so, also man merkt oft, dass was gemacht wird, wie so ein leichter Druck einmal, aber es sollte nicht wehtun.
Okay. Und du hast auch gesagt, man kann es theoretisch oder man hat es früher auch von transurethral gemacht.
Transrektal.
Transrektal, aber transurethral macht in dem Zusammenhang keinen Sinn.
Nein, also manchmal ist es so, dass man trotzdem bösartige Gewebeproben transurethral erhält. Das liegt daran, wenn zum Beispiel die Prostata vergrößert ist. Ist es unter anderem eine therapeutische Maßnahme ist, dass man die Prostata verkleinert. Das heißt, operativ von innen aushöhlt, verkleinert. Und das Gewebe, das da entnommen wird, wird auch vom Pathologen einmal angeschaut. Er wird einmal untersucht. Und dann kann es natürlich vorkommen, dass der Pathologe sagt, pass auf, in der Gewebsspäne befindet sich etwas Prostatakrebs drinnen. Aber das sind wirklich die Ausnahmen, Ausnahmen. Das sind reine Zufallsbefunde, sind das.
Jetzt sind wir schon ziemlich tief rein in die Diagnostik vorgestoßen. Wir haben ja gesagt, das ist ein Riesenfeld. Wir wollten das einmal ja oberflächlich berühren beziehungsweise einen Überblick geben. Das ist dir, glaube ich, schon sehr gut gelungen. Gibt es eigentlich noch irgendwelche anderen, sag ich jetzt mal, Laborwerte oder Messwerte oder Untersuchungsbefunde, die eine Rolle spielen jetzt in der Vorsorgeuntersuchung?
Also auf jeden Fall, wie gesagt, PSA-Wert haben wir einmal gesagt. Ultraschall ist ganz wichtig. Das heißt, in der Vorsorge zu gucken, wird die Blase leer durchs Wasser lassen. Ne? Manchmal ist es auch so, man guckt sich auch immer die Nieren an. Ne? Klar, natürlich, Nierenstein vorhanden, eine Zyste, was Bösartiges. Es kann natürlich auch sein, wenn die Prostata relativ groß ist, dann drückt die quasi auf den Harnleiter drauf und dadurch kann die Prostata kann die Niere natürlich auch einmal stauen. Ne? Das guckt man sich dann auch einmal an. Na, das sind aber eigentlich so die wichtigsten diagnostischen Maßnahmen, eigentlich ein Ultraschall und einmal die Blutabnahme.
Und dann, das nehme ich auf jeden Fall auch mit hier aus unserem Gespräch heute, die MRT-Untersuchung, die anscheinend ja dann auch eine große Rolle hat und ja, viele Biopsien wahrscheinlich erst einmal überflüssig macht, was ja auf jeden Fall eine gute Sache ist.
Ja, und das ist eben so das ganz Wichtige, warum es das toll ist, dass dieses MRT, also diesen diagnostischen Pfad einmal gibt. Es werden ganz viele Biopsien werden einfach überflüssig, ne? Und es gibt, bei der Prostata ist es so, es gibt Frühstadien von Prostatatumoren. Die sind da, aber die haben keinen Impact auf dein Leben, ne? Weil die sind früh erkannt worden und haben in den nächsten Jahren keinen Impact einmal auf dein Leben. Und diese Diagnostik von diesen Vorstufen, die möchte man natürlich versuchen zu vermeiden, ne? Sondern wirklich nur diese Tumore rausfiltern, die man wirklich auch aktiv einmal behandeln muss.
Vielleicht darf ich dich das einmal zum Schluss von unserem Gespräch fragen. Wir haben jetzt ja diese Situation durchgespielt, dass jemand aktiv zur Vorsorge zu dir kommt, der wahrscheinlich gar keine Beschwerden hat bis zum jetzigen Zeitpunkt. Was sind denn so klassische, das hast du schon zum Teil auch angesprochen, was sind denn so klassische Beschwerden, die man jetzt bei diesen großen Krankheitsgruppierungen, also Entzündung, benigne Prostata, Hyperplasie und Karzinom haben kann. Also was für Beschwerden macht das mit der Prostata, wenn da was nicht in Ordnung ist?
Also bei der gutartigen Vergrößerung, wie wir es ja gerade schon genannt haben, eben die sogenannten LUTS, Lower Urinary Tract Symptomatic, das heißt häufiges Wasserlassen, nachts aufstehen, also nicht irgendwie einmal nachts aufstehen, sondern wirklich 3, 4, 5 Mal aufstehen, ein verlangsamter Harnstrahl, in der Früh Startschwierigkeiten, dass wirklich Urin einmal rauskommt, das Gefühl, dass man die Blasen nicht leer bekommt, das sind so diese typischen Beschwerden für dieses Themengebiet. Bei der Entzündung der Prostata, die Patienten haben richtig, die sind wirklich, wirklich krank, sind die. Die haben Fieber, die haben Schmerzen beim Wasserlassen, die müssen auch ständig auf Toilette laufen. Die haben ein Druckgefühl am Perineum, im Bauch einmal, also wirklich, wirklich krank. Und beim Prostatakarzinom ist es in der Regel so, die haben keine Beschwerden. Ne? Dadurch, wie ich schon eingangs gesagt habe, der Krebs in der Regel außen wächst an der Prostata, ne? Hat er keinen Einfluss einmal auf das Wasserlassen. Das heißt, da gibt's keine Beschwerden. Und wenn es Beschwerden gibt, dann ist das erst immer ganz, 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 ganz am Ende. Das heißt, wenn die Prostata wirklich spät erkannt ist, wenn es auf die Nerven drumherum drückt, dass es Beschwerden vom Wasserlassen gibt. Oder es gibt auch Patienten, dadurch, dass die Prostata auf dem Rektum einmal aufliegt. Ja, kann es auch sein, wenn die nicht nur sehr, sehr groß ist, sondern auch wirklich krebsig ist und infiltriert in das Rektum, dass es Probleme vom Stuhlgang gibt. Ja, das sind dann wirklich so die Sachen, die man ganz am Ende findet. Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass zum Beispiel Blut im Sperma ist. Ne, also die Patienten, habe ich auch schon erlebt, vorgestellt haben mit, sie haben Blut im Sperma, ne, und das dann am Ende des Tages, welchen Prostatakarzinom dahinter gesteckt hat. Ne, keine Infektion, kein Trauma, keine STIs, gar nichts, sondern dass da wirklich ein Prostatakarzinom dahinter gesteckt ist.
Und kann ich dann im Ejakulat auch die Tumorzellen nachweisen oder ist es letztlich nur sekundär durch die Blut?
Das ist vor allem sekundär, ist das einmal. Also wenn man wirklich Blut im Urin, Blut im Sperma hat, das kommt halt mehrfach vor. Man kann das einmal zum Mikrobiologen schicken, einmal gucken, okay, was ist da? Ist das ein Keim da drin? Ne? Oder halt am Ende des Tages ist es halt dann die Untersuchung. Digital rektal kann man einmal machen und dann eben diesen PSA-Wert, um einmal zu schauen, ist der Wert irgendwie erhöht oder nicht.
Alles klar. Nico, ich glaube, das reicht fürs Erste. Wir haben einmal angefangen mit dem Thema Prostata. Ich fand es super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Bitte gerne.
Ich freue mich auf die Fortsetzung.
Dankeschön. Wir sehen uns bei der Vorsorge.
Ja! Ich komme gerne. Ciao, Nico. Vielen Dank.
Ciao, mach's gut. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.